Heute Abend haben wir Wettbewerb von da oben. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigen. Ich glaube, dass viele von euch was angeht und viele von euch auch schon Fragen hatten in eurer Vergangenheit. Das ist nämlich deine Gaben und wie sie in der Gemeinde Gottes funktionieren, welche sie sind, um was es geht und wie finde ich diese Dinge überhaupt. Die Situation ist nämlich die, dass wir oft, wenn wir an Gaben, über Gaben reden, für die Gemeinde, dass wir gar nicht so richtig wissen, was denn damit gemeint ist. Das werden wir uns heute Abend auch anschauen. Wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist und wir wissen dann zusätzlich auch nicht, welche Gaben wir besitzen und ob wir überhaupt welche besitzen für das Wohl der Gemeinde. Die Frage, die sich dann daraus stellt, ist dann nämlich, wie finde ich denn überhaupt diese Gaben? Was sind diese Gaben, wie finde ich sie und wie kann ich sie denn einsetzen? Das sind die Fragen, die wir heute Abend beantworten werden. Was für euch wichtig zu verstehen ist, ist Folgendes, ist, dass du erkennen musst, dass du ein extrem wichtiger Teil des geistlichen Wachstums anderer bist. Du musst erkennen, dass du ein extrem wichtiger Teil des geistlichen Wachstums anderer bist. Das ist, was heute Abend als Takeaway für euch mitgenommen werden muss. Ihr seid ungemein wichtig. Jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, jeder Einzelne von euch hat Gott gegebene Gaben, die für den Wachstum anderer unabdingbar ist. Und wir werden diese drei Punkte anschauen heute Abend. Das erste ist, wir müssen uns Fragen stellen über, was überhaupt unser Auftrag ist. Bevor wir uns über unsere Gaben unterhalten und fragen, welche sie sind und wie wir sie bekommen und so weiter, müssen wir uns erstmal klar werden darüber, was ist eigentlich unser Auftrag als Gläubige. Das ist unser erster Punkt, mein von Gott gegebener Auftrag. Der zweite ist, wir werden uns anschauen, dass Gott für diesen Auftrag auch Gaben gegeben hat, um diesen Auftrag zu erfüllen. Gott schenkt uns Gaben, um den Auftrag, den er uns gegeben hat, zu erfüllen. Das ist unser zweiter Punkt. Unser dritter Punkt ist, dass wir diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie finden dürfen und kennen dürfen und einsetzen dürfen. Das ist unser dritter Punkt, Gaben finden und damit dienen. Wie finde ich sie und wie diene ich damit? Das sind diese drei Punkte, die wir uns heute Abend anschauen werden. Und wir werden sie uns anschauen, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder von euch wichtig ist für das geistliche Wachstum des Nächsten. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch wichtig ist für das geistliche Wachstum des Nächsten. Lass uns mal mit dem ersten Punkt anfangen und ein wichtiger Punkt, den wir zuerst verstehen müssen, was ist eigentlich unser Auftrag als Gläubige? Was ist unser Auftrag hier auf dieser Welt? Da müssen wir über drei Dinge uns unterhalten. Erstens, dass wir Botschafter sind. Gott sagt uns klar und deutlich, dass wir Botschafter hier auf dieser Welt sind. Schlagt mal 2. Korinther 5 auf und wir schauen uns da den Vers 20 ganz konkret an. Ich möchte es aber nochmal ganz kurz in den Kontext setzen, wenn ihr in Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 20 und wir fangen mit Vers 17 an. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir haben letztens am Sonntag schon im Kontext von Römerbrief darüber gesprochen, was alles neu geworden ist und was nicht. Okay, also hier geht es um neugeborene Christen. Und dann Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also wir haben einen Dienst bekommen mit unserer Errettung. Gott schenkt uns neues Leben, er gibt uns einen neuen Menschen, den er innerlich komplett neu macht und er gibt uns auch gleich einen Dienst. Nämlich welchen Dienst? Der Versöhnung, danke. Wenn ich die Techno-Musik höre nach einer Frage, dann müsst ihr noch ein bisschen lauter rufen. Genau, wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Der Dienst der Versöhnung sieht also so aus, dass Gott das Wort der Versöhnung, das Wort, das dafür sorgt, dass Menschen mit ihm versöhnt werden, in uns hineinlegt. Das ist durch die Bibel, durch das Wort, was wir haben, das ist in uns drin. Und dann Vers 20, so sind wir nun, als Resultat von diesem Dienst, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das war die Botschaft Jesu Christi auf der Welt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nun ist er nicht mehr hier, aber er hat ganz viele kleine Christusse hinterlassen. Die sitzen alle hier. Und wir haben diesen Auftrag weiterzuführen, Botschafter in dieser Welt zu sein, Menschen zu Gott zu rufen. Das ist unser Auftrag, ein Botschafter zu sein. Was macht ein Botschafter? Er repräsentiert. Er steht ein für etwas anderes, für jemand anderen, und zum Beispiel für ein Land oder ähnliches, und vertritt ihn. Und das ist unsere Vertretung, ist wir stehen ein für Jesus Christus, dass die Menschen Versöhnung mit Gott finden. Also ist unser Auftrag, Jesus zu repräsentieren in dieser Welt. Durch unser Leben, durch unsere Worte und durch alles, was wir tun, durch unsere Hoffnung, durch unsere Aussichten, durch unsere Freude, durch die Dinge, die unser Leben ausmachen. Wir repräsentieren ihn als Botschafter in dieser Welt mit einer klaren Botschaft, nämlich der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Das muss unser Lebensmotto sein, das muss unser Lebenslied sein. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nun, wir könnten natürlich hier eine eigene Botschaft drüber machen und darüber sprechen, wieso es überhaupt die Notwendigkeit für Versöhnung gibt und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das wisst ihr alle, ja? Oder zumindest gehe ich mal davon aus. Okay, das ist unser erster Auftrag, Botschaft. Unser zweiter Auftrag, den wir auch bekommen haben, ist, Jünger zu machen. Wir sind Jüngermacher. Schlag mal Matthäus 18, 19 bis 20 auf. Das ist alles nur so ein bisschen an erinnerungsmäßig, weil ich weiß, ihr wisst das alles. Matthäus 18, Vers 19 bis 20. Bevor wir zum richtigen Mahl kommen, müssen wir uns diesen Kontext nochmal anschauen. Nicht Matthäus 18. 28 war es. Genau, 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Amen. Was ist unser Auftrag? Jünger machen. Wie sieht Jünger machen aus? Was sehen wir hier im Text? Hingehen, ja, das ist der eine Teil, genau, wir müssen hingehen. Nicht zu Hause sitzen bleiben, nicht warten, bis jemand auf uns zukommt, sondern wir sind diejenigen, die hinausgehen, die in die Welt gehen und die über Gott reden müssen. Wir gehen hin, und zwar zu allen Völkern. Und was heißt denn Jünger machen? Unsere Jünger machen oder welche Jünger? Jünger Jesu Christi, nicht wahr? Also wir wollen Menschen machen, die Jesus Christus nachfolgen. Natürlich, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, können sie auch uns nachfolgen. Aber es geht hier um Jünger Jesu Christi zu machen. Und das beginnt eben, dieser Auftrag beginnt im ersten Punkt damit, dass wir Botschafter sind. Also ein Botschafter ist jemand, der Jünger macht. Es ist jemand, der Jünger Jesu macht. Nicht für sich selbst, sondern der Menschen zu Jesus führt. Also sind wir dazu aufgerufen, in die Welt hinauszugehen, die Welt zu evangelisieren und diese klare Botschaft jedem deutlich zu machen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir müssen Beziehungen deswegen eingehen mit Menschen, die diese Botschaft benötigen. Wir müssen Zeit mit ihnen verbringen können und wir müssen klare Botschaften haben dafür. Das ist unser zweiter Auftrag. Also nachdem wir Botschafter sind, sind wir auch Jüngermacher. Und dann kommt noch ein dritter Auftrag, und da kommt so ein bisschen unser Thema heute rein. Und das ist, dass wir auch zum Wachstumsbeschleuniger aufgerufen sind. Ja, wir sind nicht nur Botschafter, wir sind nicht nur Jüngermacher, sondern auch Wachstumsbeschleuniger. Schlag mal Epheser 4, 16 nochmal auf. Christian hat ja heute früh schon darüber gesprochen. Epheser 4, Vers 16. Epheser 4 ist wirklich ein sehr tolles, ein ausgiebiges Kapitel, wo man sehr viel Zeit verbringen kann damit. Wir hatten ja schon die Verse 11 bis 16 gelesen, was Gott der Gemeinde alles gegeben hat. Und dann lass uns Vers 16 nochmal lesen, weil das ist nochmal der ganze Punkt, um den es geht. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, was das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist der Auftrag des Leibes, ist, dass er sich selber zum Wachsen bringt, ja, dass wir uns gegenseitig durch Dienen und durch das, was wir tun, dass wir zum Wachstum des Leibes beitragen werden. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen konkreter eingehen. Wir hatten gerade in Matthäus 28 gehört, wir sollen hinausgehen, wir sollen Jünger machen, und dann erfahren Vers 20, wir sollen lehren dass sie lehren, wir sollen lehren, zu halten, das, was Jesus gesagt hat. Das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Es geht um geistliches Wachstum. Das ist unser Auftrag. Botschafter zu sein, Jüngermacher zu sein, Wachstumsbeschleuniger zu sein. Das heißt, du und ich, wir haben eine ganz, ganz wichtige Rolle hier in dieser Welt, Menschen zu Gott zu ziehen und die Menschen, die zu Gott gezogen wurden, sie geistlich voranzubringen, dass sie geistlich wachsen. Und in all diesen Aufträgen habt ihr vielleicht eine Sache vermisst, und das ist, wie du selber wächst. Ja, dieser Auftrag hat alles immer etwas mit anderen zu tun, mit dem Wachstum von anderen. Das ist eine interessante Beobachtung. Keiner von den Aufträgen, die wir hier finden, geht darum, dass du etwas für dich selber erstmal tust, sondern es geht darum, dass du etwas für andere tust, damit sie vorankommen, und das werden wir gleich im Detail sehen. Also das ist die Prämisse, der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, ist, ein Botschafter zu sein, ein Jüngermacher zu sein und ein Wachstumsbeschleuniger zu sein. Und diese Punkte, die sind sehr wichtig zu verstehen, eben weil wir uns daran erinnern müssen, dass jeder von uns Einzelner sehr, sehr wichtig ist für das geistliche Wachstum in der Gemeinde. Dann lass uns zu unserem zweiten Punkt kommen. Gott hat uns nicht nur diesen Auftrag gegeben und sagt jetzt viel Glück, ja, viel Spaß damit, ihr macht, was ihr wollt und go your merry way, sondern er gibt uns auch die Fähigkeiten dazu. Er gibt uns auch Gaben, die diese Aufträge erfüllen können. Und das werden wir jetzt in diesem zweiten Punkt genau anschauen. Schlag noch mal Epheser 4,16 auf, wenn ihr es wieder zugemacht habt. Wir lesen noch mal kurz in Vers 16 und wir machen eine Beobachtung, die wir heute Morgen noch nicht so genau gemacht haben, aber das ist eine Konsequenz aus dem Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, also ein Zustand, das ist, was sie machen. Ja, die Glieder an dem Leib, die tun Handreichung. Und wie tun sie das? Jeder nach der Leistungsfähigkeit des einzelnen Gliedes. Das heißt, jedes einzelne Glied hat eine Leistungsfähigkeit. Jedes einzelne Glied ist dazu aufgerufen, um einander zu dienen, um Wachstum hinzubekommen. Das ist, was Epheser 4,16 deutlich macht. Jeder Einzelne hat diese Wachstumsfähigkeit oder diese Möglichkeit, diese Leistungsfähigkeit. Paulus geht davon aus, dass jeder das hat. Und was ist das denn? Was sind denn diese Leistungsfähigkeiten? Wie können wir denn der Gemeinde dienen? Welche Gaben betrifft das denn? Wir werden uns drei Dinge anschauen, beziehungsweise eigentlich werden wir uns zwei Sachen anschauen. Das eine sind natürliche Gaben. Da werden wir kurz drüber sprechen müssen, über natürliche Gaben. Und dann werden wir über das reden, über was ihr wahrscheinlich gedacht habt, um was es geht. Das sind geistliche Gaben oder Geistesgaben. Die werden wir uns auch ein bisschen anschauen. Nicht im Detail, weil es wäre ein abendfüllendes Programm auch. Ich möchte euch ein bisschen eher einen Überblick geben. Ja, wir haben jetzt den Auftrag gehört, den Gott uns gegeben hat. Und jetzt werden wir anschauen, dass Gott uns auch dafür Gaben gibt. In Epheser 4,16 könnten wir auch natürliche Gaben mit hineinrechnen. Paulus schreibt ja, dass wir alle eine Leistungsfähigkeit haben, in unterschiedlicher Art und Weise, aber jeder hat sie. Nun, jeder von euch hat von Gott, so wie er gemacht wurde, Gaben bekommen. Jeder von euch wurde ja von Gott gemacht, nicht wahr? Gehe ich mal davon aus, dass das für alle klar ist. Und so wie ihr gemacht wurdet, oder das war, wer ihr seid, das ist, wie Gott euch haben wollte, nicht wahr? Gott wollte euch genauso haben, wie ihr seid, minus die ganze Sünde und all das, was die Sünde mit sich bringt. Aber so wie ihr seid, mit eurem ganzen Make-up, das, was euch als Menschen ausmacht, das hat Gott in euch hineingelegt. Er ist derjenige, der dich erschaffen hat. In Psalm 139 lesen wir davon, wie wunderbar es ist, dass Gott uns selbst in dem Bauch der Mutter zusammengewoben hat. Ja, selbst von da an kennt Gott dich schon. Das heißt, so wie du bist, so ist es, wie Gott dich haben wollte. Und doch ist es auch so, wie wir gleich in 1. Korinther 12 lesen werden, dass eben nicht jeder ein Fuß ist, nicht jeder eine Hand, nicht jeder ein Auge. Jeder von euch ist sehr unterschiedlich mit der Begabung und der Art, wie er ist. Und das ist Gott gewollt. Ja, so wie du bist, mit all den Gaben und all dem, wie Gott dich gemacht hat, genau so wollte er dich haben. Das sind aber auch natürliche Gaben. Und wir werden auch gleich sehen, das sind geistliche Gaben auch. Was sind natürliche Gaben? Natürliche Gaben sind die Dinge, die die in deine DNA sozusagen hineingebaut wurden. Ja, das ist wie du tickst von Anfang an. Das sind die Sachen, die dich interessieren, das, was du gerne magst. Das ist eine Kombination aus eben genetischer Veranlagung und sozialer Prägung. Ja, so wie dich dein Umfeld ein bisschen auch mit hineingeprägt hat. Das sind Dinge, die sich entwickeln können, aber die auch verkümmern können durch Nichtgebrauch. Ja, zum Beispiel, wenn du in einer Familie groß geworden bist, der Musikunterricht sehr wichtig war, dann bekommst du natürlich Gaben in diese Richtung. Wenn es dich überhaupt nicht interessiert und Gott dich gar nicht in diese Richtung begabt hat, natürlicherweise, dann wirst du nach ein paar Jahren Klavierunterricht das dann hinschmeißen und lassen. Aber vielleicht der ein oder andere findet eben daraus heraus, dass er doch Freude an solchen Dingen hat. Ja, das sind natürliche Gaben. Das sind die Dinge, die dich interessieren. Vielleicht interessieren dich irgendwelche Wissenschaftsmagazine von klein auf und du hast das gerne gelesen über Chemie und so weiter. Das sind einfach Dinge, die jeden Menschen sehr unterschiedlich machen. Nun, wenn Gott uns diese Gaben gegeben hat, heißt es halt eben auch, dass so wie du bist, auch du vor Gott wichtig bist, weil du bist sein Kind. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Ich kann jetzt nicht gehen und mich vergleichen mit irgendjemand anderen und das total blöd finden, dass ich nicht so bin, wie der bin, sondern das ist eigentlich eher eine Notwendigkeit, dass wir uns daran erinnern, dass das, was wir sind und wer wir sind, das ist genauso von Gott gewollt. Mit all den Dingen um uns herum, mit den ganzen sozialen Prägungen und unserer ganzen DNA, die uns Gott gegeben hat. Also jeder hat etwas, das Gott ihm gegeben hat. Das müssen wir verstehen. Jeder hat natürliche Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir auch darin Freude finden müssen, so wie Gott uns gegeben hat, dass er uns begabt hat mit dem und nicht mit anderem. Und wir können übrigens auch Freude dann daran finden, dass Gott andere anders begabt hat und nicht so wie wir. Das bringt so ein bisschen den Neid weg, den man oft irgendwie hat, dass man nicht der ist, den man eigentlich sein möchte und das ist meistens jemand anders. Nee, Gott hat dich so gemacht, wie du bist und Gott liebt dich so, wie du bist und Gott möchte, dass mit dem, wie du bist, ihm am besten dienst. Das sind natürliche Gaben. Dann schlag mal 1. Korinther 12, 8 bis 12 auf und da werden wir jetzt ein bisschen Zeit verbringen in 1. Korinther, weil hier geht es um Geistesgaben. Und wie wir jetzt gerade in Epheser 4 schon gelesen haben, der Kontext ist ja Wachstum in der Gemeinde. Das heißt, selbst deine natürlichen Gaben, die Gott dir gegeben hat, das, wie er dich gestrickt hat, die sind dafür da, um geistlichen Wachstum auch in der Gemeinde voranzubringen. Wir werden auch gleich sehen, wie das mit den geistlichen Gaben zusammenhängt. Aber lass uns mal kurz lesen, 1. Korinther 12, Verse 8 bis 11. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt einer und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er es will. Also wie der Geist es will, nicht wie die Person es möchte. Das sind Geistesgaben oder geistliche Gaben. Was haben wir gerade gelesen? Gott gibt jedem einzelnen Menschen Gaben. Und zwar so, wie er es möchte. Manche mehr, manche weniger. Das betrifft auch die Qualität und die Quantität. Aber Gott gibt sie. Auch jeder Einzelne hat das. Es ist nicht nur die Leute, die vielleicht vorne stehen und predigen oder Musik spielen, die begabt sind. Nein, sondern jeder Einzelne von euch hat vom Geist gegebene Gaben. Nicht nur die natürlichen Gaben, die Gott euch sowieso schon gegeben hat, sondern darüber hinaus noch geistgewirkte, geistgegebene Gaben. Und die Frage ist, wieso hat Gott das gemacht? Wieso hat Gott uns so viele Gaben gegeben? Wieso hat er das in dich hineingelegt? Nun schaut euch mal Vers 7 an. 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Zum allgemeinen Nutzen verliehen. Alles, was du bist und alles, was du hast, geistliche Gaben und natürliche Gaben, sind dazu da für den Nutzen von anderen. Das ist der ganze, die ganze Prämisse, der ganze Kontext von 1. Korinther 12, 13 und 14. Deswegen ist diese ganzen Debatten darum, ob Geistesgaben für mich sind, um mich selber zu erbauen, die sind eigentlich unsinnig, weil der ganze Kontext, in den Paulus es hineinsetzt, ist, dass die Geistesgaben, die Gott dir gibt, dafür da sind, um andere zu erbauen, nicht um dich selbst zu bauen in erster Linie. Das ist immer eine Konsequenz von dem Dienen an anderen. Ja, wir hatten das im Römerbrief ja schon, in Römerbrief Kapitel 1, wo Paulus nochmal schreibt zu den Römern, ich freue mich so, zu euch zu kommen und euch geistliche Botschaft zu geben, euch geistlichen Wachstum. Und dann macht er so einen Nebensatz auf und sagt, vielleicht werde ich dann dadurch auch ein bisschen erbaut. Durch dieses Dienen an euch. Das ist, wie wir selber auch erbaut werden. Aber unser erster Auftrag ist es eben, für andere da zu sein, andere zu erbauen. Und das ist auch der Zweck von den Geistesgaben, von denen hier die Rede ist. 1. Korinther 12, werden wir jetzt nicht alles lesen, aber hier ist auch viel die Rede vom Leib, ja, dass wir alle ein Leib sind und dass all diese Geistesgaben einen einzelnen Menschen ein Teil von diesem Leib machen. Ein Fuß, eine Hand, ein Ohr, eine Nase, ein Auge, all diese Dinge gehören zusammen und alle sind doch sehr unterschiedlich und trotzdem brauchen sie einander. Ja, das ist der ganze Punkt, den Paulus hier auch machen möchte, ist, diese Geistesgaben, die Gott dir gegeben hat, die sind nicht die gleichen, die jemand anders hat, aber sie sind dazu da, um den Leib zu wachsen zu lassen und heißt am Ende auch, dass du so wichtig bist für das Gesamtwohl des Leibes. Jede Geistesgabe, die Gott hier in der Gemeinde hat, in dieser Gemeinde oder in jeder anderen Gemeinde, ist so von Gott auch gewollt. Das kann man nicht erlernen. Ja, man kann Geistesgaben nicht erlernen. Es ist etwas, was wir gerade gelesen haben, dass Gott gibt, dass der Geist gibt. Es sind Dinge, die manchmal komplett neu sind, die nichts mit deinen natürlichen Gaben zu tun haben. Es ist aber ganz oft auch etwas, was sehr wohl mit deinen natürlichen Gaben zu tun hat. Da werden wir uns gleich noch ein paar Beispiele dafür anschauen. Also, eine andere wichtige Sache, die wir noch verstehen müssen, dass Geistesgaben Dinge sind, die sehr wohl mit natürlichen Gaben zu tun haben können, aber so eine Art supercharged sind, weil sie halt vom Geist kommen. Ja, sie sind übernatürlich. Wir haben gerade in Vers 7 gelesen, ist das offensichtliche Wirken. Also es sind Dinge, die offensichtlich sind für andere, die über das Maß hinausgehen. Wir hatten gerade zum Beispiel in 1. Korinther 12, in Vers 9 hatten wir vom Glauben gelesen. Was ist denn Glauben für eine Geistesgabe? Ich dachte, jeder hat Glauben, ansonsten ist er nicht errettet. Was ist denn Glauben für eine Geistesgabe? Es ist eine Gabe, die offensichtlich so über das Normal hinausgeht, dass alle das erkennen. Und ich denke, einige von euch kennen solche Menschen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr, ich nenne mal eine, die vielleicht einige von euch kennen, ist Johann Friesen. Ja, jemand, der Geschichten über Geschichten über Geschichten erzählen kann, von einfach feste Überzeugung zu haben von Dingen, die noch nicht zu sehen sind. Und so hat Gott ihn einfach verwendet. Ja. Und das sind solche Geistesgaben, die den Menschen gibt. Oder auch Christian auf eine Art, ja, deswegen ist er Visionär in vielen Sachen. Gott schenkt ihm Überzeugung von Dingen, die man noch nicht gesehen hat. Ja, du hast mich nach Deutschland eingeladen und gerufen, um den Musikdienst aufzubauen und ich habe noch gar keine Ahnung davon gehabt. Aber Christian hat das schon irgendwie gesehen. Also Gott wirkt solche Dinge in Menschen auf eine übernatürliche Art und Weise. Das ist, was eine Geistesgabe ist. Die ist nicht nur irgendwie nebenher etwas, sondern es ist offensichtlich. Was machen wir dann mit dem, wenn wir wissen, dass Gott uns diese Gaben gegeben hat und jeder Einzelne diese Gabe hat? Wir müssen einfach dankbar sein, dass Gott uns etwas gegeben hat und danach suchen. Und wir dürfen auch nicht andere beneiden, die andere Gaben haben, die nicht meine sind. Okay, wie finde ich jetzt aber heraus, und das ist ja die spannende Frage, wie finde ich denn heraus, welche Geistesgabe ich habe und was sind denn diese Geistesgaben? Das ist ja die spannende Frage. Nun, wir werden jetzt nicht uns alle Stellen anschauen, die es dazu gibt. Ich nenne sie aber mal, um das komplett zu haben. Es ist 1. Korinther 12, 8 bis 11. Das war ja das, was wir gerade gelesen haben. Oder 1. Korinther 12 generell finden wir viel darüber. Da ist eine Liste in Römer 12, Vers 3 bis 8, das ist eine weitere Liste von Geistesgaben. In Epheser 4, 10 bis 12 ist noch eine Liste von Geistesgaben und in 1. Petrus 4, 10 bis 12 auch. Welche Geistesgaben werden hier gelistet? Ich möchte sie euch mal kurz aufzeigen und ein bisschen durchgehen. Wir werden uns nicht alle im Detail anschauen, aber ich möchte sie einfach mal auflisten. Es sind 18 an der Zahl, die dort genannt werden, in diesen vier Bibelstellen. Das einmal wird von Wort der Weisheit geredet, das ist in 1. Korinther 12, 8. Ja, das heißt Weisheit, ja, Gott gibt Menschen auf eine übernatürliche Art Weisheit. In Vers 8 nochmal auch Erkenntnis, ja, das Wort der Erkenntnis. Also Dinge zu unterscheiden, Dinge zu erkennen, tiefe Einblicke in die Schrift zu haben. In Vers 9 hatten wir schon von Glauben geredet, das ist die dritte Geistesgabe, die genannt wird. Dann haben wir in Vers 9 und Vers 28 von 1. Korinther 12 Heilungen, also Krankenheilungen auf eine übernatürliche Art und Weise. Manche von diesen Geistesgaben, die hier genannt werden, sind Geistesgaben, die mit den Aposteln auch schon aufgehört haben. Ja, in 1. Korinther 13, Vers 8 und 9 finden wir heraus, dass nicht alle dieser Gaben, die Gott gegeben hat, für Ewigkeiten und für alle Zeiten da sind, sondern es gehören gewisse Dinge auch auf. Und trotzdem hat sie Gott gegeben, zu dieser Zeit besonders auch. Und wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir zum Beispiel in 1. Korinther 14 drauf eingehen, auf ganz besondere Wunderwirkungen und Gaben, die nach außen hin super toll aussehen, die in erster Linie dafür da waren, um ein Zeichen für Israel zu sein, damit dass ihr Gericht nun jetzt angefangen hat. Aber okay, das ist eine andere Baustelle. Heilungen gehört zu diesen dazu. Also diese Gabe, dass ein Mensch durch die Gegend gehen kann und Menschen heilen kann, so wie Petrus es konnte und Paulus es konnte und so, ja, davon reden wir. Nicht, dass Gott nicht mehr heilen kann, davon reden wir nicht. Natürlich kann Gott noch heilen, wann immer er möchte, aber dass diese Gabe als solches, sind wir der Meinung, ist nicht mehr da. Aber die ist auch dort aufgelistet. Kraftwirkungen, Wunderkräfte ist so eine weitere Gabe, die auch mit aufgehört hat mit den Aposteln. 1. Korinther 12, Vers 10 und Vers 28. Dann Prophetie, das heißt Weissagung, auch in Vers 8, in Vers 10 und Vers 28 von 1. Korinther 12, findet sich auch übrigens in 1. Korinther 14 wieder, in Römer 12 und in Epheser 4. Genau, Prophetie. Davon sind wir auch überzeugt, dass das nicht mehr in der Form, wie sie früher, wie das damals war, stattfindet. Ja, weil Prophetie heißt was ganz Besonderes. Ich bin nicht besonders überzeugt davon, dass das, was wir heute machen, hier das Predigen, dass das Gleiche ist wie die Prophetie damals. Es gibt manche, die das so umdeuten wollen. Aber Prophetie war immer Gottes Wort zu bekommen und genau weiterzugeben. Das war die damalige Zeit. Und wenn du das nicht richtig gemacht hast, dann wurdest du gesteinigt. Also das machen wir heute definitiv nicht mehr. Deswegen ist es ist ein bisschen eine andere Kategorie. Okay, Prophetie ist eine sechste Geistesgabe, die genannt wird. Unterscheidung der Geister ist eine, die in 1. Korinther 12, Vers 10 vorkommt. Das heißt, unterschiedliche Ideen und Philosophien unterscheiden zu können und sie an der Wahrheit vergleichen zu können. Da gibt es auch Menschen, die übernatürliche Fähigkeit dafür haben. Sprachenrede, ein heißes Thema, ja, was auch immer gern wieder angegangen wird. Und die dazugehörige Gabe, die Auslegung der Sprachen, das ist in 1. Korinther 12, 10 und Vers 28 auch noch und kommt auch noch mal in 1. Korinther 14 vor. Das besonders ist, wird genannt als ein Zeichen für Israel und dass das Gericht auf sie kommt. Das ist auch eine Gabe, von der wir dann in 1. Korinther 13 lesen, die dann irgendwann mal aufhören wird und höchstwahrscheinlich auch aufgehört hat in der Form, wie wir sie dort sehen. Also hier geht es um das Reden von anderen Sprachen, wie diese Geistesgabe, eine Sprache, die du noch nicht erlernt hast, im Nu sprechen zu können. Ja, das ist der Kontext. In Apostelgeschichte 2 wisst ihr vielleicht noch, ja, da geht es genau um diese Sache. Und das Auslegen davon, eben dieses Kennen der Sprachen. Okay, dann gibt es noch die Gabe der Apostel. Die hat definitiv auch aufgehört mit den Aposteln. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte und in der Bibel weiterhin. Auch wenn es Leute heute gibt, die sich Apostel nennen. Ein Apostel zu sein war was ganz Besonderes. Und es hat eine Gabe, die damit einherging. Lehrer werden genannt in 1. Korinther 12 und auch in Römer 12 und in Epheser 4 als Gabe, ein Lehrer zu sein, der zu dienen. Wir sind ja alle aufgerufen zu dienen, nicht wahr? Wir alle sollen Diener sein. Was ist denn die Geistesgabe des Dienens? Das ist Menschen, die das auf eine übernatürliche Art und Weise tun. Das sind Menschen, die besonders befähigt wurden vom Geist, um für andere einzustehen und zu dienen. Und ihr alle kennt auch solche Leute. Ich kenne einen Diakon in einer Gemeinde, den sieht man nicht so wirklich. Ja, der ist nicht der Frontman, der ist nicht irgendwie da vorne und predigt. Aber wenn in der Gemeinde irgendwas laufen soll, weiß ich, ich muss den ansprechen. Der ist der de facto Motor von dem, was da passiert. Er nimmt das an, er macht was daraus und er läuft und die Dinge funktionieren einfach. Das ist eine übernatürliche Gabe. Es ist einfach jemand, dem du etwas anvertrauen kannst und der so dermaßen treu ist und so zielgerichtet funktioniert, dass einfach Dinge vorankommen. Und das ist auch ein wichtiger Teil des geistlichen Wachstums der Gemeinde. Dienst, Leitung. Wir alle sind dazu aufgerufen, die Männer besonders, zu leiten. Ja, die Frauen sollen auch ihre Kinder anleiten. Aber wir Männer sind besonders aufgerufen, zu leiten. Aber es gibt trotzdem eine geistliche Gabe der Leitung. Und ich arbeite auch mit Leuten zusammen, wo man das erkennt. Ja, wir hatten heute früh hast du von Theo zum Beispiel gesprochen. Ist auch jemand, wo man das einfach merkt, das ist eine übernatürliche Gabe des Leitens. Und eine Sache, die man vielleicht bei übernatürlichen Gaben noch mitbekommt, ist, die Leute, die diese Gabe machen, die machen das auf eine Art und Weise, die unermüdlich ist. Also gerade auch Theo hat schon öfters mal gesagt, dass wenn du die Dinge machst, zu denen Gott dich berufen hat, dann wirst du nicht müde. Und das ist ein gutes Beispiel, diese Person. Du kannst den nicht, das ist wie dieses Vata-Männchen, dieser Hase, den man da immer auf, ich weiß nicht, war das, kennt ihr diese Werbung noch? Mit diesem Häschen, was ewig hüpft, weil das die besten Batterien drin hat. Das ist, was eine Geistesgabe ist. Ja? Das, wenn du in dieser Geistesgabe funktionierst, dann wirst du unermüdlich einfach das machen können, zu dem Gott dich berufen hat. Und das ist Leitung. 14. gibt es auch Ermahnung als eine Geistesgabe. Das ist die Seelsorge. Die kommt in Römer 12, Vers 8 vor. Seelsorge auf eine übernatürliche Art und Weise. Wir alle sollen Jüngermacher sein. Wir alle sollen uns gegenseitig helfen, da wo es notwendig ist. Aber es gibt Menschen, die haben eine besondere Gabe dafür, um für andere einzustehen und sie auf einen richtigen Weg wiederzubringen, wenn sie auf einem falschen Weg sind. Wir alle kennen auch solche Leute, ja, die so ein besonderes Herz, eine besondere Barmherzigkeit haben, einen besonderen Zug dazu, um jemanden zu suchen. Der ganze Punkt bei diesem, weshalb ich immer auch besonders sage, ist eben, dass es etwas Übernatürliches ist. Eine geistliche Gabe ist etwas, was offensichtlich ist und was ein bisschen über das hinausgeht, nicht nur ein bisschen, sondern über das hinausgeht, was die natürlichen Gaben ausmacht. Barmherzigkeit wird noch als 16. genannt. Geben oder das Mitteilen, materielles Helfen. Da gibt es auch Menschen, die so etwas machen können. Wir kennen Leute, Christian hat die schon uns auch erzählt, die 90% von ihrem Einkommen abgeben und sind trotzdem noch Millionäre. Also es gibt Menschen einfach, die haben unglaubliche Gaben, um das, was Gott ihnen gegeben hat, an andere weiterzugeben. Evangelist wird als eine Gabe genannt, ein Evangelist zu sein. Und wir alle kennen diese Leute auch, ja, die unermüdlich auf der Straße sind. Ich habe einen sehr guten Freund, ja, der ist ein Straßenprediger, null Angst vor irgendwelchen Menschen, stellt sich immer irgendwo rein, geht in die Universität um die Ecke, mietet einen Raum an und macht eine Woche lang Werbung mit großen Plakaten. Hier an dem und dem Tag könnt ihr einen Christen grillen. Einfach kommt und schmeißt alles, was irgendwie, also einfach in die Höhle des Löwen sich zu begeben und halt für Christus einzustehen. Ja, solche Leute kennen wir vielleicht auch. Ja, ich kenne auch einen guten Freund von mir auch, der das einfach nicht lassen kann, selbst wenn er irgendwo im Zug unterwegs ist, Leute anzuquatschen, die halt über Horoskope oder irgendwas reden und sagen, aber ich glaube, das ist ein total Blödsinn, was ihr hier erzählt. Da ist gar keine Hoffnung drin. Eure Hoffnung ist in Christus. Also so diese Freiheit zu haben, wirklich hinauszugehen und über Menschen, mit Menschen über Gott zu reden, auf eine übernatürliche Art und Weise. Und dann auch ein Hirte zu sein, ist auch eine geistliche Gabe. Und da ist auch wieder, in all diesen Dingen gibt es Varianzen. Wir haben ja gelesen, so wie der Geist es gibt. Nicht jeder ist gleich der Evangelist, nicht jeder ist gleich der Hirte, nicht jeder ist gleich der Leiter. Und dennoch sind es unterschiedliche Gaben, die Gott gibt, die auf unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Variationen stattfinden. Okay. Das sind die Gaben, die gelistet werden in diesen ganzen vier Versen. Abschnitten, die ich euch vorgelesen hatte. Nun sind das alle Gaben? Müssen wir jetzt hingehen und uns eine von diesen auspicken und schauen, oh, welche von denen habe ich denn? Ich denke, dass Gott uns das nur als Beispielliste gegeben hat. Und hier ist der Punkt, weshalb ich denke, dass das nur Beispiellisten sind. Weil in keiner von den Listen kommen alle Gaben vor. Sondern diese 18 Gaben, die wir gerade angeschaut haben, die verteilen sich über diese 4 Schriften. Und diese 4 Schriften gingen alle an unterschiedliche Gruppen. Das heißt, diese eine Gruppe hat diese Liste bekommen an Geistesgaben, die andere Gruppe hat eine andere bekommen. Petrus zum Beispiel schreibt nur sehr allgemein. Ja, und nennt sie eigentlich gar nicht so konkret. Also wenn das wirklich nur die einzige Liste wären, dann müssten ja alle die gleiche Liste bekommen haben und sagen, ihr müsst wissen, das sind die Geistesgaben. Ich denke, das sind die offensichtlichsten Geistesgaben. Aber ich denke, es gibt darüber hinaus noch andere. Aber der Punkt ist wieder die, es müssen Dinge sein, die auf eine Art übernatürlich in einem Menschen zu sehen sind. Nun, wenn das die Geistesgaben sind und wenn Gott diese Gaben gibt und jedem Einzelnen diese Gaben gibt und diese Gaben dafür da sind, dass du ein wichtiger Teil vom geistlichen Wachstum vom anderen bist, von den Menschen um dich herum, dann muss ich ja wissen, welche Gaben das sind. Und ich muss auch wissen, wie ich das finden kann. Das ist unser dritter Punkt. Ich muss diese Gaben finden und dann mit ihnen auch dienen. Wie mache ich das? Wie finde ich denn diese Gaben in mir heraus und wie kann ich damit in dieser Gemeinde dienen? Wie finde ich meine geistliche Gabe? Das ist eine Frage, die ich schon 1000 Mal gehört habe. Und die einfache Antwort ist, wer sucht, der findet. Diese alte Beschreibung, wer sucht, der findet. Du musst anfangen, etwas zu machen. Das ist ganz einfach. Du musst herausfinden, indem du ausprobierst. Mach die Dinge, die dir Freude bringen. Mach die Dinge, die dich interessieren und diene einmal in denen und finde heraus, ob das was für dich ist oder nicht. Beginne mit dem, was dir wirklich Freude bringt. Aber es kann auch sein, dass Gott dich in eine Situation bringt, wo du etwas tun musst, was du noch nie machen wolltest. Ja, vielleicht wirst du mal in den Kinderdienst geworfen und du hast eigentlich die Nase voll von Kindern, weil du schon so viele hast. Und das damit zu Hause zu tun, also nicht Nase voll von Kindern, aber die Nase voll davon, sich mit ihnen zu beschäftigen die ganze Zeit. Ja. Und auf einmal kommst du in den Kinderdienst und hast 20 um dich herum, ja, nicht nur 3. Und das macht dir Riesenfreude. Obwohl du es eigentlich vorher gedacht hattest, das wird mich stören, weil ich habe mit meinen eigenen Kindern schon genug zu tun. Also es gibt sehr viele tolle Dinge, die du tun kannst, um sie herauszufinden. Also wer sucht, der findet. Beginne mit dem, was dich interessiert und was dir Freude macht. Und dann verstehe vor allem auch, wie Gott dich gemacht hat, wie dein Make-up ist. Und dein Make-up oder wie du bist, oder vielleicht auch ein bisschen, was deine Berufung ist, kann man an 5 Fragen festmachen. An 5 Fragen. Erstens, was sind deine Talente, die Gott dir gegeben hat? Was sind deine natürlichen Gaben, die Gott dir gegeben hat? Ja, der eine hat vielleicht Sport, der andere hat Musik oder Briefmarken sammeln oder irgendwas. Also Dinge, die dich irgendwie interessieren. Ja? Was sind deine Gaben? Weil diese Dinge, die Gott dir gegeben hat, dieses Interesse ist auch eben von Gott gegeben. Und Briefmarken sammeln, was für eine Gabe wäre das denn für den Dienst der Gemeinde? Haltet mal kurz. Welche Lebenserfahrung ist die zweite Frage? Welche Lebenserfahrung hast du? Also erstens, was sind deine Talente und deine Gaben? Und zweitens, welche Lebenserfahrung hast du? Was hat denn Gott mit dir bisher gemacht im Leben? Weil nichts von dem, was mit dir passiert ist, ist Zufall. Ich hoffe, euch ist es klar, dass die Ausbildung, die ihr habt, die Wege, die ihr gegangen seid, die ihr nicht gegangen seid, das, was um euch herum passiert ist, das ist alles passiert, weil Gott es so zugelassen hat. Wenn ich mir überlege, mein Werdegang und wie ich zu dieser Schule gekommen bin, in der ich dann gekommen bin, die einen großen musikalischen Einfluss auf mich hatte, das war nicht irgendwie geplant oder so. Ich wollte eigentlich in ein Gymnasium kommen. Ich hatte mit der Hauptschule angefangen und da hatte mir mal schon prophezeit, dass ich zu blöd bin für die Realschule. Dann war ich nochmal in der Realschule, da hatte mir prophezeit, dass ich zu blöd bin fürs Gymnasium. Und dann wollte ich aufs Gymnasium kommen, habe tatsächlich die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Dann bin ich in die Schule gekommen, die ich gekommen bin, weil mein Vater angefangen hat, für den Träger zu arbeiten. Und das war der günstigste und einfachste Weg, um ins Gymnasium ohne Aufnahmeprüfung zu kommen. Und es war eine Schule, die Musikprofil hatte. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. Das war Gott, der das gemacht hat. Ja? Es ist Gott, der das so geführt hat. Und das sind alle wichtigen Teile, alle wichtigen Schritte in deinem Leben sind Teil davon, wie Gott es zugelassen hat. Also das ist die zweite wichtige Frage. Nicht nur von dem, was deine Gaben und Talente sind, sondern auch, welche Lebenserfahrung hast du denn? Und dann die dritte Frage, die du auch beantworten musst, welche Gelegenheiten hast du jetzt? Wo hat Gott dich denn jetzt hingesetzt? Weil da, wo du jetzt bist, ist auch da, wo Gott dich hat. Nicht woanders. Und ich hoffe, du sitzt nicht herum und bist irgendwie unzufrieden, weil du denkst, du musst woanders sein. Nein, so da, wo du jetzt bist, da hat Gott dich auch. Und überleg dann mal, welches Umfeld hat er dir denn gegeben? Welche Gelegenheiten hat er dir denn gegeben? Im Kinderdienst zu dienen, in der Musik zu dienen, in der Küche zu dienen, mit welchen Gaben und Talenten du hast in deinem Hintergrund, wie kannst du dich jetzt irgendwie einbringen? Das ist die dritte Frage. Die vierte ist, in welchen Dingen bist du denn schon gewachsen? Wo hat Gott dich denn herausgebracht, hineingebracht? Wie bist du denn vorangekommen im Glauben? Und dann fünftens, woran findest du Erfüllung? Oder was macht dir Spaß? Im Endeffekt gesagt. Wenn du diese fünf Fragen beantworten kannst, dann kommst du sehr nah daran, um deiner Berufung nahe zu kommen. Dem, wie Gott dich gemacht hat und dich einzusetzen in der Gemeinde. Was sind deine Gaben? Welche Lebenserfahrungen hast du? Welche Gelegenheiten hast du? Wie bist du schon gewachsen? Und worin findest du Erfüllung? Also, wer sucht, der findet. Und manche von diesen Sachen, die wir finden, sind Dinge, die offensichtlich sind. Ja, in meinem Fall, ich bin sehr musikgeprägt gewesen, schon immer, mein Vater ist ein Musiker, ich war in dieser Musikschule und irgendwie hat sich alles so seinen Lauf genommen. Aber manche Sachen muss man erst herausfinden. Gaben, die müssen manche entdeckt werden, durch dieses Suchen eben. Eine ganz wichtige Sache, die beim Gabenfinden auch noch genannt werden muss, ist, wir müssen Gott darum bitten, dass er uns zeigt. Ja, du kannst all diese ganzen Dinge machen, die ich gerade getan habe, aber wir müssen auch beten, dass Gott uns hilft, diese Gaben zu seiner Ehre zu finden. Und nochmal, jeder Einzelne von euch hat diese Gabe. Es gibt natürliche Gaben, es gibt geistliche Gaben und jeder von euch hat sie. Wir haben es gerade gelesen, jeder von euch hat natürliche Gaben, wir haben es gerade gelesen, jeder von euch hat Geistesgaben für das Wohl von anderen, damit die Gemeinde wächst. Wenn ich sie dann gefunden habe, wenn ich dann weiß, in welche Richtung das geht, und das kann manchmal sehr lange dauern. Ja, es gibt viele Dinge. Ich bin jemand, der sich für viele Sachen interessiert, und das ist leider auch mein Problem dann, manchmal mich zu verzetteln und für zu viele Sachen zu tun und nichts richtig. Aber so mit der Zeit kristallisiert sich halt doch irgendetwas heraus. Und das sind nicht nur die Dinge, die dir dann mehr Freude machen als die anderen, sondern das sind auch, wo andere dann sagen, hey, mach das nochmal. Ja, das war richtig gut. Oder das ist richtig hilfreich gewesen, wenn du das und das machst. Hör auch ein bisschen auf das Feedback von anderen, wie du anderen wirklich helfen kannst. Nicht nur das, was du Lust hast dazu, sondern auch, wo wirklich Hilfe für andere da sein kann. Und wenn ich das dann gefunden habe, dann muss ich damit dienen. Schlagt mal Philipper 2, 3 bis 5 auf. Und wie diene ich denn damit? Das ist die Frage, die dieser Vers nun beantwortet. Wie diene ich mit all diesen Gaben, die Gott mir gegeben hat? Philipper 2, 3 bis 5. Wir fangen mit Vers 5 an und dann gehen wir zurück. Weil Vers 5 sagt uns, wie wir dienen sollen. Wir sollen die Gesinnung Jesu Christi haben, schreibt Paulus hier. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und er geht dann in Vers 6 weiter und zeigt eben dieses, sich komplett hinzugeben für andere, ja, der in der Gestalt Gottes war und selbst das niedrig gehalten hat und sich hingegeben hat für andere. Das ist die Gesinnung Jesu Christi. Und die wird ein bisschen genauer beschrieben in Versen 3 und 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Nicht auf sich selbst schauen, sondern auf den anderen zu schauen. Das ist, wie ich mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, diene. Das ist eine komplette andere Art zu denken. Es ist nicht nur für sich etwas zu machen, ja, ich habe Spaß an Musik, sondern das zu erkennen, Gott hat mir diese Fähigkeit gegeben, diese natürliche Gabe und eine geistliche Gabe noch draufgesetzt. Und ich habe diese Möglichkeit, damit anderen zu dienen. Und ich mache das jetzt aus diesem Aspekt heraus. Nicht mehr nur, weil ich Bock habe, Musik zu machen oder weil es irgendwie toll ist, mit dem Instrument zu spielen, sondern es wirklich zu machen, weil ich weiß, dass mein Aufwand, den ich da hineinstecke, für andere hilfreich ist. Das ist, wie wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, dienen sollen. Wir sollen die Gesinnung Jesu Christi haben, an andere zu denken, sie höher zu achten als uns, auf sie zuzugehen, für das Wachstum des Leibes da zu sein, wie wir es in Epheser 4,16 schon gelesen haben. Also es geht hier dann zum Beispiel, wenn wir beim Thema Musik bleiben, weil es ja meins ist, es ist dann der Musiker, der sich nicht mehr um sich selbst dreht oder der nicht Musik macht, einfach nur um sich in Szene zu setzen, wie es auch leider viele gibt, sondern der es macht, weil er vom Herzen davon überzeugt ist, dass andere dadurch zum Wachstum kommen, dass andere dadurch wachsen. Oder es kann auch dann der Kinderstundenmitarbeiter sein, der sich am Anfang schwer getan hat, mit so vielen Kindern zu arbeiten, der das dann nicht nur macht, weil er eingeteilt wurde, sondern der es macht, weil er weiß, er ist ein wichtiger Baustein des geistlichen Wachstums der Gemeinde. Wie zum Beispiel dadurch, dass die Eltern die Predigt hören können. Wie, dass zum Beispiel die Kinder von Gott hören und jemanden sehen, der selber Gott liebt und nachfolgt. Ein Beispiel zu sein, ein geistliches. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du durch dieses Dienen an anderen mit dieser Einstellung wirklich Leuten helfen kannst, geistlich zu wachsen. Also, dein und mein Auftrag ist es, hinauszugehen in diese Welt, unsere Aufträge anzunehmen und besonders in diesem Kontext, wie diene ich in der Gemeinde, meine geistliche und natürlichen Gaben aufzulisten, zu finden und zu sortieren, mir diese 5 Fragen zu stellen, um meine Berufung klar zu machen und dann anzufangen zu dienen in dem Bereich, in den Gott mich hineingelegt hat. Und zwar mit der Gesinnung Jesu Christi. Mit der Gesinnung, für andere da zu sein, weil wir davon überzeugt sind, dass wir ein unglaublich wichtiger Baustein im Wachstum, im geistlichen Wachstum anderer Menschen sind. Jeder einzelne von euch ist das. Gott hat jedem einzelnen von euch Gaben gegeben, weil er möchte, dass ihr sie einsetzt, damit andere wachsen können. Und ist das nicht wunderbar? Heißt, dass es keinen Menschen gibt, der nutzlos in der Gemeinde ist. Es gibt keinen Menschen, der zum Glauben gefunden hat, der nicht gebraucht werden möchte und gebraucht wird von Gott zu seiner Ehre und zum Wachstum eben von anderen Menschen. Da gibt es ein wunderbares Zitat von Francis Schäfer, und mit dem schließen wir jetzt auch. Er sagt, im Endeffekt sagt er, es gibt keine kleinen Menschen. Es gibt keine kleinen Menschen. Unser Problem ist oft, dass wir denken, wir sind klein, weil wir nicht derjenige sind, der hier vorne steht und der irgendwelche große Reden schwingt, weil wir vielleicht keine großen Gaben in uns erstmal erkennen, weil wir nicht verstehen, bis jetzt verstanden haben, was unsere Gaben sind. Dann denken wir uns irgendwie klein. Wir heben Menschen hoch, die im Zentrum stehen und denken, oh, wie wunderbar sind die. Ja, wir reden oft über tolle Prediger und tolle Evangelisten und was die alles schon erreicht haben. Und wir schrumpfen dabei selber so ein bisschen zusammen. Der Punkt aber ist der, ist, wenn das, was hier Paulus geschrieben hat in 1. Korinther 12 und Epheser 4 wahr ist, dass jeder einzelne von euch ein unglaublich wichtiges Rädchen ist in diesem Wachstumsprozess von jedem Einzelnen in der Gemeinde. Und das müsst ihr verstehen. Es gibt keine kleinen Menschen. Du bist nicht klein. Du bist ungemein wichtig für den Wachstum dieser Gemeinde oder in der Gemeinde, in der du bist. Und Francis Schäfer schreibt hierzu, in Gottes Augen gibt es keine kleinen Menschen. Also gibt es auch keine kleinen Orte. Es gibt keine kleine Gemeinde. Du bist nicht nur was wert, wenn du in einer großen Gemeinde bist, die viel erreicht. Du bist auch unglaublich viel wert in einer ganz kleinen Gemeinde, die vielleicht gar nicht so viel erreicht. Weil du durch deine Präsenz und durch das, was Gott in dich hineingelegt hat, ein wichtiger Wachstumsteil bist von den Menschen um dich herum. Und wenn es nur 3 oder 4 sind. Oder 2 oder 3. Okay, er schreibt weiter. Ganz für Gott da zu sein, wo Gott ihn haben will, das ist das verherrlichte Geschöpf. Also nochmal, in Gottes Augen gibt es keine kleinen Menschen, also gibt es auch keine kleinen Orte. Ganz für Gott da zu sein, wo Gott ihn haben will, das ist das verherrlichte Geschöpf. Das ist der Weg des Christen. Er soll den geringeren Platz wählen, bis Gott ihm eine Position mit mehr Verantwortung und Autorität gibt. Wir fangen an zu dienen auf dem geringsten Level. Wir geben unser Leben hin für andere mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und Gott macht dann den Rest. Oder wie John MacArthur es auch immer sagt, you take care of the breadth of your ministry, also die Tiefe deines Dienstes. Du schaust, dass du es treu genug machst und Gott kümmert sich um die Breite davon. Also es kann sein, dass du dein ganzes Leben lang eine einzige Person hast, mit der du Jüngerschaft betrieben hast, die zum Glauben gefunden hat. Und das macht dich genauso viel wert wie derjenige, der 150.000 Leute zum Glauben gebracht hat. Weil Gott derjenige ist, der sich um die Breite kümmert. Und für ihn ist wichtig, dass du dich um die Tiefe kümmerst. Dass du deine Gaben kennst, dass du sie suchst, dass du in ihnen dienst und dass du das mit der Gesinnung Jesu Christi machst. Damit der Leib vorankommt. Und so wachsen wir hier auch. Wir werden über die nächsten Jahre hinweg immer wieder immer mehr Leute brauchen, die nachkommen, die nachrücken, die nach ihren Gaben sich einbringen in die Gemeinde, weil sich Dinge einfach immer ändern. Und jeder von euch hat etwas bekommen, um dieser Gemeinde, das heißt, jeden einzelnen von diesen Leuten, die hier da sind, geistlich voranzubringen. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese wunderbare Erinnerung, dass du in uns Dinge hineinlegst, die für den Wachstum deines Leibes, für was du so sehr stehst und was so sehr in deinem Herzen liegt, dass wir, jeder von uns, wichtig sind dafür. Hilf uns, Herr, dass wir nicht verkümmern, dass wir diese Dinge nicht angehen, nicht suchen und nicht finden wollen und in ihnen nicht dienen wollen, weil wir vielleicht auf andere schauen und vielleicht in Eifersucht denken, ach, wäre ich doch das auch. Schenke uns, Herr, dass wir mit Ehrlichkeit das finden, Herr, was du in uns hineingelegt hast. Natürlicherweise, aber auch auf übernatürliche Art und Weise. Und hilf uns dann, in der Gesinnung zu dienen, Herr, die du vorgelebt hast, indem du andere höher geachtet hast, indem du dich hingegeben hast, dein Leben hingelegt hast für sie. Und schenk das auch, Herr, dass das unser Anliegen ist, dass wir unser Leben hinlegen mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem Aufwand, um das Wachstum von anderen wirklich voranzubringen. In deinem Namen wollen wir all das bitten. Amen.